Erfolg kommt nicht über Nacht, er kommt durch harte Arbeit. Das ist ein Zitat von Dirk Nowitzki. Dirk Schmidt, was sagt dir das?
Philipp Hofmeister, also ehrlich gesagt, Erfolg kommt in der Tat nicht über Nacht. Ich war heute Morgen vorm Spiegel und gestern Abend, da habe ich keine Veränderungen feststellen können. Ich muss aber sagen, dass das natürlich fürs ganze Leben gilt. Arbeit ist meistens die Grundlage, gibt ja den alten Spruch, ohne Schweiß kein Preis. Oder ohne Fleiß kein Preis, also je nachdem. Und ich glaube, das hat schon seine Berechtigung. Und wie gesagt, in allen Lebensbereichen. Und heute werden wir auch darüber sprechen.
Über Sport, über Fitness, über das richtige Training in den besten Jahren. Darum geht's heute bei den Halbzeitlegenden.
Halbzeitlegenden mit Dirk Schmidt und Phil Hofmeister.
Tja, und Wege zu trainieren und Wege, Sport zu machen, gibt es ja viele, Dirk. Die Frage ist immer, welcher ist der richtige, welcher ist der passende für mich?
Und darüber wollen wir eben heute reden. Der Sache wollen wir auf den Grund gehen und vielleicht auch die ein oder andere Hilfestellung für euch da draußen geben. Weil es ist ja manchmal ganz gut, wenn man hört, wie es andere machen und wie es bei denen funktioniert hat. Und dafür haben wir heute eingeladen Helge Thorn. Hallo Helge.
Einen schönen guten Tag.
Grüß dich.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Wer ist Helge Thorn? Vielleicht könnt ihr euch an die Show Echte Männer auf Vox erinnern, die selbst Sportmuffel davon überzeugte, dass auf der Couch noch kein Muskel definiert wurde. Helge Thorn wurde dadurch bundesweit als Mentor und Personal Coach bekannt, denn er begeisterte Protagonisten und Zuschauer gleichermaßen dabei für regelmäßiges und effizientes Training. Er ist einer von uns Halbzeitlegenden, gehört komfortabel zu den Ü40ern. Der Sportwissenschaftler arbeitet heute im Dienste seiner Patienten und Kunden sehr erfolgreich als Personal Coach.
Und jetzt sitzt er hier im dritten OG, in dem wir aufzeichnen. Und die Frage ist, Helge, wie bist du hochgekommen? Gelaufen oder mit dem Fahrstuhl?
Also natürlich erstmal mit dem Fahrrad hierher gekommen, selbst bei Regen, wie sich das gehört.
Streber.
Ja. Grundsätzlich nehme ich immer die Treppe, wenn es geht, klar.
Heißt, auch heute?
Auch heute.
Ist das so eine Challenge, die du hast mit dir selbst? Also wenn der Fahrstuhl neben der Treppe steht, sagst du dann, nee, also wenn ich jetzt den Fahrstuhl nehme, dann geht es mir schlecht?
Das nicht, aber meistens bin ich schneller zu Fuß als mit dem Fahrstuhl.
Dirk, wie bist du hier hochgekommen?
Offen gestanden mit dem Fahrstuhl und ich hatte einen Gedanken im Kopf und das werden wir hier auch noch besprechen. Kontrolle und Coaching. Ich habe echt Angst gehabt, dass ich draußen Helge begegne und der sieht, dass ich den Fahrstuhl benutze. Also ich habe mich richtig reingeschlichen und schnell nach oben gefahren und habe gehofft, hoffentlich ist er nicht so früh da. Und siehe da, er war nicht so früh da und jetzt stellst du mir die Frage und ich will ja bei der Wahrheit bleiben.
Ja, ist es tatsächlich gar nicht mal so leicht, wenn man weiß, ey, da kommt gleich so ein Sportwissenschaftler, ne? Da kommt ein Personal Trainer und da guckt man erstmal noch dreimal, ist er schon da, ist er noch nicht da. Treppensteigen ist ja, glaube ich, Helge, eine der effizientesten und irgendwie tatsächlich auch einfachsten Möglichkeiten, was für deine Fitness zu tun. Und zwar jeden Tag ohne irgendein Equipment, ohne irgendwas.
So ist es. Treppensteigen ist immer eine gute Alternative, um Bewegung in den Alltag zu integrieren. Und darum geht es letzten Endes, oder das ist das, was wo es bei vielen mangelt. Eben die Bewegung im Alltag, der Job nimmt alles ein und man ist zu bequem, nimmt eben dauernd den Aufzug, die Rolltreppe, das Auto statt dem Fahrrad etc.
Diese Bequemlichkeit, ist das so eine Erscheinung unserer Zeit oder würdest du sagen, die hat sich nur so ein bisschen verlagert auch im Laufe der Jahre?
Ich denke, es ist auf jeden Fall mehr geworden. Das bedeutet, wir sind bequemer geworden. Das ganze Leben ist in irgendeiner Phase schnelllebiger und anstrengender geworden, mental. Und dementsprechend freut man sich auf seinen Massagesitz im Auto oder die Sitzheizung oder die Sitzlüftung, die Klimaanlage, wie auch immer. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe auf jeden Fall.
Ich habe ja im Laufe der Jahre festgestellt und vor allen Dingen seit der Corona-Zeit, dass man so ein bisschen bewusster sich überlegt, wie viel habe ich mich heute bewegt, ja, weil in dieser Zeit wir halt alle gezwungen waren, einfach viel zu Hause zu sitzen, ja, ob jetzt arbeitend oder in der Freizeit, aber man war einfach viel zu Hause und man hat, finde ich, damals relativ schnell immer so gedacht, ach, irgendwie habe ich mich heute noch nicht genug bewegt. Und aus dieser Zeit ist ja auch relativ bekannt geworden, beispielsweise dieses Ding mit den 10.000 Schritten am Tag, was viele jetzt so ein bisschen als Mantra vor sich herschieben. Ich zum Beispiel bin da so ein Stück weit von abhängig, glaube ich, inzwischen. Also ich gucke 5-mal am Tag auf meinen Schrittezähler und überprüfe, wie viele Schritte ich gemacht habe. Und wenn ich nicht zufrieden bin, dann nehme ich mir bewusst vor, ob ich jetzt ein Ziel habe oder kein Ziel habe, rauszugehen. Und ich merke, es entwickelt sich so eine gewisse Abhängigkeit. Das ist aber eigentlich eine gute Sache, oder? Also so eine positive Sucht gewissermaßen.
Genau, wie immer hat es zwei Seiten, seine Vor- und seine Nachteile. Es hängt zum einen davon ab, kann ich mich selbst motivieren, mich genug zu bewegen und habe ich ein gutes Körpergefühl? Also spüre ich überhaupt noch, wenn ich mich zu wenig bewege.
Spüre ich mich überhaupt noch?
Also ich finde es ein bisschen nerdig, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn er immer mit seinem Schrittzähler dasteht und guckt, wie viel er schon hinter sich hat und was er noch vor sich hat für den Tag. Ich muss aber sagen, was für mich jetzt im Bereich der Bewegung sehr, sehr wichtig ist, ist das Thema Gewohnheit. Bei mir ist es so, weil ich bin eben nicht von Hause aus derjenige, der die 10.000 Schritte unbedingt haben muss, sondern ich bin jemand, der wirklich in seinen Rhythmen einfach verweilt. Das heißt also, wenn ich mich viel bewege gerade, dann möchte ich mich auch den nächsten Tag bewegen. Dann bin ich im Flow. Wenn ich aber gerade meine Couchphase habe, dann ist jeder Gang zum Kühlschrank mir eigentlich schon zu viel und ich esse manchmal deshalb nichts, weil mir es zum Kühlschrank zu weit ist. Ja? Also das heißt, ich brauche immer meine Regeln und meine Regelmäßigkeiten. Und da kommt auch für mich das Thema Personal Coach ins Spiel, weil normalerweise sage ich, was der mir erzählt, grundsätzlich kann ich das auch nachlesen, kann mir ein Testimonial irgendwo angucken, aber es ist eben nicht auf mich zugeschnitten und es schafft es nicht in dem Maße, wahrscheinlich, Helge, mich zu motivieren, wie du das wahrscheinlich kannst. Wie würdest du so einen Typen von der Couch bringen?
Ja, das sind jetzt sehr viele Punkte auf einmal. Zum einen diese Motivationsgedanken oder eben diese Selbstkontrolle, was Philipp gerade sagte mit der Uhr, dass ich ständig da raufgucke und auch irgendwo abhängig bin davon. Die Gefahr besteht natürlich, aber es ist auch eine Möglichkeit, sich zumindest zum Anfang auch mal zu pushen und sich Hilfe zu holen von extern. Ob das dann am Anfang die Uhr ist oder dann im tieferen Sinne dann vielleicht der Personal Trainer, der das dann eben intensiver macht. Letzten Endes ist die Herangehensweise immer dieselbe. Man nimmt sich erstmal Zeit und spricht, man macht eine Anamnese, wie sieht die Alltagsbelastung aus, unter wie viel Druck, Stress, Zeitmangel oder offene Zeit habe ich zur Verfügung und dann versucht man daraus, aus diesen Bausteinen eben Zeitfenster zu generieren und die eben optimal zu nutzen. Das kann Bewegung sein, das können dann kleine Trainingspläne, Heimtrainings sein etc. Also das kann man jetzt so pauschal nicht beantworten, das ist einfach individuell. Und was natürlich auch die Wunschziele sind des Einzelnen, sind irgendwie Probleme und Schmerzen am Bewegungsapparat vorhanden oder nicht, oder geht es rein ums Abnehmen? Deswegen muss man da wirklich individuell drauf eingehen und deswegen funktioniert das Personal Coaching ja auch, weil man sich eben die Zeit nimmt.
Ja, aber kann man das irgendwie festmachen? Also wie viel Prozent kannst du mehr rauskitzeln? Wenn ich jetzt zum Beispiel ins Gym gehe und sage, ich trainiere heute mal Rücken, ne? Ich mache ein bisschen Latzug, ich nehme mir irgendwie ein paar Kurzhanteln, mach meine 5-6 Übungen, die ich kenne, wo ich mich wohlfühle, wo ich vielleicht auch ein YouTube-Tutorial mir vorher angeschaut habe, all sowas in diese Richtung. Und jetzt würdest du dasselbe Training mit mir machen. Wie viel effizienter wäre das?
Also vorausgesetzt, du kannst die Übung korrekt durchführen, das setze ich jetzt mal voraus, dann sind wir eigentlich beim lieben Arnold Schwarzenegger, eins meiner großen Vorbilder auch. Der hat gesagt, das Wichtigste fürs Workout ist das Gym und das Zweitwichtigste der Trainingspartner oder in dem Fall der Coach. Das bedeutet, wenn du leistungsbezogener dann trainieren möchtest, dann holst du zwischen 10% und 20% mit einem Trainingspartner oder Trainer raus, als wenn man alleine trainiert.
Aber wenn du jetzt hörst, beispielsweise wie bei mir, ich bin so ein bisschen irre und ich gucke auf diesen Schrittezähler. Ne? Also da gibt es teilweise wirklich auch absurde Geschichten. Ich sitze zum Beispiel im Flugzeug abends, kurz vor Takeoff, Anschnallzeichen sind schon an und ich gucke auf mein Smartphone und sage, ach du lieber Himmel, ich habe 9.800 Schritte, ist 1:1 so passiert. Ich habe mich nochmal losgeschnallt und bin tatsächlich noch 200 Schritte im Flugzeug schnell auf und ab gelaufen vor dem Start, um diese 10.000 Schritte voll zu bekommen. Sagst du, geiler Typ, geiler Ansatz, so muss es sein? Oder sagst du, naja, also ganz so krass übertrieben muss man es jetzt auch nicht machen?
Ja, also ich muss drüber schmunzeln natürlich, weil die 200 Schritte, die reißen es jetzt nicht am Ende raus. aber ich kenne die Thematik natürlich, so der klassische, du bist irgendwie deinen 10 Kilometer auf dem Machen und hast nur 9,88 irgendwie drauf.
Genau, das triggert einen
und
total.
Und dann sagst du, na, die 10 müssen voll sein.
Klar.
Okay, ja. Das ist wahrscheinlich schon mal jedem so gegangen, der eben diese Uhr trägt, aber es ist eigentlich ein Schmarrn. Ne? Also diese paar Schritte oder diese paar hundert Meter holen es dann nicht raus.
Also ich sehe es sehr kritisch.
Das habe ich schon gemerkt bei dir.
Also ich muss sagen, mal ganz ehrlich, natürlich ist es vielleicht Grundvoraussetzung, diese Zielorientiertheit zu haben, um seine Ziele auch letztendlich zu erreichen. Also das respektiere ich und vielleicht ist das auch bei mir persönlich Ursache dafür, dass ich sie eben nicht in der Form habe, dass ich eben dann auch nicht den super definierten Körper habe, mit dem ich dann wirklich beeindrucken kann. Ja? Aber ich finde, solange du das auf deine Schritte beschränkst, ist es okay. Wenn du aber im übrigen Leben auch solche nerdigen Gedankengänge hast, ja, dass du dir so Ziele setzt, die völlig daneben sind, wie der Helge sagt. Also die machen es am Ende nicht aus und dann wirklich im Flugzeug aufstehst und das unbedingt noch durchziehen willst, dann mache ich mir Gedanken.
Aber es hilft mir doch, Dirk. Also es hilft mir dabei, dass ich meine täglichen Basics sozusagen habe, die mir wiederum in Summe so auf mein Konto einzahlen, dass ich am Ende fit bin.
Ja, kann ich nichts gegen sagen, aber ich glaube, man muss bei allem immer vorsichtig sein, dass man nicht in seinem Verhalten verbissen wird. Deswegen sage ich in dem Bereich, in diesem Trainingsbereich absolut okay, aber ich bin wirklich der Auffassung, dass im richtigen Leben, es gibt ja auch noch ein Leben außerhalb des Trainings, wird sogar Helge bestätigen, ist ein bisschen mehr Gelassenheit, glaube ich, schon hilfreich.
Du hattest vorhin die Routinen angesprochen. So eine Uhr kann dir eben helfen, eine Routine zu entwickeln. Und wenn du dann beginnst, eben jeden Tag deine 6.000, 8.000, 10.000 Schritte zu gehen, dass du einfach weißt, hey, ich habe genug Bewegung gehabt, dann entwickelst du damit eine Routine. Wenn du dann in der Lage bist, das Ding auch mal im Urlaub oder phasenweise ein paar Wochen abzusetzen, das mache ich regelmäßig im Urlaub, dann ja, widersprichst du diesem Zwang eben und guckst mal, ob du es vom Gefühl her auch hinbekommst, dich genug zu bewegen und einfach auf dein Inneres zu hören. Und das ist eben diese zweigleisige Sache bei dieser Uhr. Wenn du sie dauerhaft trägst und alles trackst und du musst wirklich alles aufschreiben, dann kann es sich auch zu einem Zwang entwickeln. Aber letzten Endes geht es darum, dass du eine gute Routine entwickelst im Alltag. Und das, wenn Dirk jetzt sagt, boah, ich habe mich heute nicht genug bewegt und jetzt nehme ich halt mal die Treppe statt im Aufzug, dann ist das eigentlich die Geschichte, wo du gewonnen hast.
Mich würde einen Punkt mal interessieren, Helge, wenn man anfängt. Also es gibt ja wirklich viele Menschen, die den Vorsatz haben, ich muss mich einfach mehr bewegen. Ich kenne jetzt beispielsweise im Bekanntenkreis meiner, ich bin knapp Ü 60, einen ganzen Haufen Leute, die haben eine Uhr. Ja, die haben also, die können alles tracken, was sie tun. Aber sie tun nichts, da gibt es nichts zu tracken. Und deswegen glaube ich, ist das eigentlich der falsche Ansatz, erstmal die Uhr zu kaufen, sondern man muss irgendwie anders anfangen. Und da würde ich gerne mal von dir wissen, wie würdest du jetzt jemanden motivieren, als Personal Coach überhaupt erstmal den Schritt dorthin zu gehen, wo du die Leute gerne haben möchtest? Nicht in den Laden, um eine Uhr zu kaufen wahrscheinlich.
Nein, natürlich nicht. Aber also es ist ja so, wenn jemand zu mir kommt oder meine Beratung in Anspruch nehmen möchte, dann hat er ja schon ein Ziel vor Augen oder eine gewisse Motivation. Und dann geht man darauf ein und schaut eben, ne, in welche Richtung bewegt man sich. Oft ist es, ich bin ja auch Sporttherapeut, jetzt nicht nur Personal Trainer, sondern ich mache medizinisches Training vor allen Dingen, dass man in den Bereich der Schmerzfreiheit geht. Viele haben Probleme oder fast jeder hat ja in irgendeiner Form Zwicken in der Schulter, in der Hüfte, im Knie, wie auch immer. Und alles kann man verbessern. Training bedeutet ja nur, ich komme in einem Zustand X an, am Zeitpunkt X und gehe dann über ein Segment von Wochen, Monaten oder vielleicht dann im besten Fall Jahre und verbessere mich.
So, jetzt gehen wir mal noch einen Schritt zurück. Jetzt, wir kennen uns jetzt hier aus diesem Podcast zumindest und ja, ich finde auch, bist ein guter Typ und ich glaube, ich könnte dir durchaus meine Fitness anvertrauen, ja. Aber jetzt machen wir es mal umgekehrt. Du siehst mich, ich bin jetzt nicht der schon bei dir ist und sagt, wollen wir ins Training einsteigen, sondern du willst jetzt so einen erstmal motivieren. Wie würdest du mich ansprechen? Mal ganz offen und ehrlich, wir sind unter uns.
Also ich denke, der entscheidende Punkt gerade bei jetzt dem Thema Übergewicht und Bewegungsmangel ist einfach die Gesundheits...
Bewegungsmangel hatten wir besprochen, Übergewicht war noch kein Thema.
sind einfach die gesundheitlichen Risiken, die damit einhergehen. Ne? Weil die Langlebigkeit, das ist ja auch so ein Thema, was im Moment in aller Munde ist. Jeder versucht, das Maximum rauszuholen. Da gibt es ja auch verschiedene Wege, ob das dann die Supplemente sind und so weiter.
Also gut, du würdest sagen, es gibt Verbesserungspotenzial. Bei mir beispielsweise. So, und jetzt musst du mich ja irgendwie da hinkriegen, dass ich eben dieses Potenzial auch wecke.
Ich würde dich jetzt einfach mal durchtesten und gucken, wo hast du Schwachstellen am Körper. Das gehen wir jetzt mal von der aktiven Bewegung raus. Schaffst du eine Liegestütz? Schaffst du eine Kniebeuge? Sind die schmerzfrei durchführbar? Wie sieht es mit der Beweglichkeit aus am Bewegungsapparat in Hüfte, Schulter, Wirbelsäule? Und so baut man dann eben ein sogenanntes Biofeedback auf, testet durch und schaut eben so, wo stehst du denn? Vor allen Dingen auch im Verhältnis zu deiner, zu deinem Alterssegment. Oder was nimmst du dir für dein restliches Leben vor, was du noch machen möchtest? Willst du aktiv sein? Möchtest du noch reisen, auch im höheren Alter? Oder sagst du, mir reicht das auf dem Sofa mit meinem Kühlschrank? Dann ist das natürlich eine andere Zielsetzung und dementsprechend würde ich versuchen, das im Gespräch mit dir herauszukristallisieren und dann eben auch in das Training, in die Struktur mit einfließen zu lassen.
Also finde ich einen sehr wichtigen Punkt und zeigt auch eigentlich den Mehrwert dieses Personal Coachings, dass es also so sehr individuell ist, den Status quo ganz individuell bestimmt und darauf eben aufsetzt. Bloß das Thema möchte ich gerne verlassen, weil du hast die Frage gestellt, schaffst du eine Liegestütz, schaffst du eine Kniebeuge?
Schaffst du
eine Liegestütz? Das geht mir zu weit. Also bitte, ich bin raus. Eine Liegestütz, eine Kniebeuge.
Jetzt haben wir ja schon viel gesprochen darüber, dass alles, was du machst, ja sehr individuell ist. Ne? Also kein Körper ist wie der andere, sondern jeder Körper hat Stärken, Schwächen, funktioniert auch anders. Und großes Thema natürlich in unserem Alter bei den Best-Agern ist meistens, wie kann ich erstmal abnehmen? Das ist ein Problem, das viele haben nach vielen Jahren der Behäbigkeit, der Trägheit, des Stresses, familiär, beruflich. Wie nehme ich nicht am schnellsten ab, sondern wie nehme ich am effizientesten, gesündesten, am nachhaltigsten ab?
Ja, eine sehr gute Frage, die mich auch häufig beschäftigt oder diese Frage wird häufiger gestellt. Das Thema Abnehmen ist eben so ein Ding. Man orientiert sich grundsätzlich, glaube ich, in der Gesellschaft zu sehr an der Kilogrammzahl. Das ist aus meiner Sicht schon mal das erste Problem. Man kann mit 100 Kilo Körpergramm Gewicht trotzdem schlank sein und in Shape. Also man hat bei 100 Kilogramm oder was auch immer für eine Zahl ein gewisses Bild im Kopf, dass dann vielleicht jemand übergewichtig ist. Aber natürlich ist, wenn du jetzt zum Beispiel die Leistungssportler oder grundsätzlich Sportler nimmst, sie sind einfach schwerer, okay? Aber sie sind ja nicht im Verhältnis jetzt gesellschaftlich gesehen übergewichtig, obwohl zum Beispiel der sogenannte Body Mass Index, BMI, sagen würde, sie sind übergewichtig.
Aber Muskeln sind ja auch schwerer als Fett, ne?
So ist es. Und das ist das Problem. Also diese BMI-Orientierung gilt grundsätzlich für untrainierte Menschen. Wenn du jetzt in die Sportuni gehst und sagst im Vorlesungssaal, rechnet mal bitte euren BMI aus und da wird über die Hälfte der Belegschaft übergewichtig sein, was natürlich kompletter Quatsch ist.
Ja.
Also man muss gerade beim Abnehmen oder beim Thema Gewichtsverlust immer sehen, wie viel Muskelmasse hat der Körper, wie viel freie Fettmasse hat der Körper, wie ist das Ganze verteilt? Ist es der klassische Bierbauch oder ist es eben eine andere Thematik? Und auch da ist die Herangehensweise natürlich gänzlich unterschiedlich.
Ist Cardio-Training oder Krafttraining besser für den Körper mittelfristig?
Krafttraining.
Ja gut, das sagst du jetzt, weil du hier die Arnold Classics gefühlt gerade gewonnen hast. Ja.
Nein.
Aber
die Zeiten sind auch vorbei.
Ja. Das eine schließt das andere ja nicht aus. So, also eigentlich sagt man ja oder denkt man auf den ersten Blick so eine gute Mischung. Ne? Beispielsweise, wenn ich jetzt mal sage, ich gehe im Schnitt, glaube ich, dreimal in der Woche ins Gym. Jetzt musst du sagen, wieso sieht man da nichts? Und sag, ich spiele einmal die Woche Fußball mit meinen Jungs. Ja, und im Idealfall spiele ich auch noch einmal irgendein Rückschlagspiel, Padel, Squash, sowas.
Ja.
So, und dann habe ich für mich die perfekte Mischung aus Kraft und Cardio.
Wenn das Krafttraining eben effektiv gestaltet ist und auch so gestaltet ist, dass es einem Zyklus entspricht, dass man eben hin und wieder umstellt, die Übung verändert,
ja, das mache ich
die Belastungsvarianten verändert und so weiter. Und das ist eben die große Thematik in der Fitnessbranche. Man ist zwar angemeldet, im besten Fall geht man auch hin, sagen wir mal klassisch zweimal die Woche oder zumindest einmal. Und das macht man ein Jahr lang, zwei Jahre lang und verändert halt nichts. Und dann gewöhnt sich der Körper sehr schnell dran und es finden keine Anpassungsprozesse mehr statt. Und das passiert im Personal Training gar nicht, denn du veränderst in jeder Einheit mit einer gewissen Zielsetzung die Übung und somit kann der Körper sich gar nicht so anpassen, dass du nichts mehr merkst.
Mal ganz konkret die Frage, was kostet eigentlich Personal Training inzwischen? Also kann sich, glaube ich, auch jetzt nicht jeder dreimal die Woche leisten, weil ich meine, du bekommst viel für dein Geld, keine Frage. Ja, du bekommst diese optimale Trainingssteuerung, die auch deinem Körper entsprechend dann ausgerichtet ist. Aber was muss man beispielsweise so für eine Stunde Personal Training, was zahlt man dafür inzwischen?
Also die Preise in Frankfurt liegen bei 100 Euro aufwärts pro Stunde. Das hängt dann eben von den Paketen ab. Es gibt Trainer, die machen das über Zeitverträge. Ich bin komplett solo selbstständig. Das bedeutet, ich mache das wirklich pro Einheit und dann gibt es 10er oder 20er Pakete.
Mhm. Und ja. Wo treffen wir uns, wenn wir Personal Training machen?
Ich habe eine Praxis in Frankfurt-Bräungesheim oder man kann eben auch draußen trainieren.
Das ich sehe immer relativ gewählt. Viele Leute draußen rumlaufen mit Personal Trainer.
Du machst ja auch Bootcamps, ne? Beispielsweise.
Was ist ein Bootcamp?
An der frischen Luft.
Deutsch.
Naja, da kommen Boote angefahren und nein, erklär es, Helge.
Also das Thema Bootcamp oder so funktionales Outdoor-Training oder grundsätzlich das hochintensive Training ist eben daraus entstanden zu der Frage, die du eben gestellt hast. Was ist besser, Krafttraining oder Cardio? Also das Krafttraining gerade für unsere Best-Agers 40 plus ist gerade auch durch die aktuelle Studienlage zum Glück immer wichtiger und besser geworden oder ja, hat immer mehr Akzeptanz in der Gesellschaft bekommen. Die Leute wissen mittlerweile, sie sollten Krafttraining machen, denn die Kraft lässt ab 40 pro Dekade etwa 10% nach. Und das ist ein Riesenproblem. Das bedeutet, selbst wenn du das Gewicht gleich hältst, da sind wir wieder bei dem Thema Gewicht, verändert sich die Körperstruktur, die Zusammensetzung. Das heißt, die Körperfettmasse steigt, die Muskulatur sinkt, weil ich eben kein Krafttraining mache. Also das Training gegen den Verfall, gegen den körperlichen ab 40 ist essentiell.
Das heißt, ich muss eigentlich immer 10% draufpacken dann, um das auszugleichen in der Theorie.
Theoretisch, das ist schön gedacht, so funktioniert es natürlich nicht, weil ein Verfall findet eben statt. Du kannst, sonst würdest du ja mit 55 immer noch bei der Weltmeisterschaft im Fußball rumtouren, das geht ja nicht. Aber das Cardiotraining hat auch seine Daseinsberechtigung. Nur ausschließlich Cardiotraining wird dich auch nicht so viel gesünder machen, dass du eben im höheren Alter dann vielleicht noch entspannt den Berg hochkommst, die Treppe etc. Also es ist immer eine Mischung aus Kraft und Cardio. Im besten Fall hast du, oder was wir den Bürotätern, den Hobbysportlern empfehlen, 1 bis 2 Einheiten Krafttraining, lieber 2, eine kardiolastige, das kann Schwimmen, Fahrradfahren, meinetwegen auch noch Fußball oder ähnliches sein mit den Jungs, dass du auf jeden Fall diese 3 Stunden Zeit oder 3 Einheiten Zeit in der Woche investierst. Unsere Outdoor-Fitness-Trainings, die wir anbieten, sind eine Mischung daraus letzten Endes. Wir machen eben mit kleinem Equipment und mit Körpergewichtsübung im Park draußen Training, was einmal die Kraft abfrühstückt sozusagen. Also wir machen unsere Liegestütze, wir machen unsere Kniebeuge, auch mit Widerstand, mit Gewichten, mit Medizinbällen, mit Schlingentrainern, mit Gummibändern. Aber wir schicken die Leute auch laufen oder sprinten oder wir mischen Sprinten und Liegestütz in Kombination.
Koordination
ist, glaube
ich, auch ein
Thema. Und somit hast du alles beisammen.
Koordination ist, glaube ich, bei älteren Menschen auch mehr und mehr ein Thema. Also dann, wenn du wirklich in die höheren Altersklassen reinkommst.
Unbedingt. Also du passt dich ja, oder der anders gesagt, der Körper ist ein sehr ökonomisches System. Das bedeutet, du hast eben die Fähigkeiten im Körper, die du im Alltag auch abrufst. Wenn du jetzt im Alltag abrufst, sitzen und ein bisschen gehen, dann ist das alles, was dein Körper eben kann, braucht.
Weil er so gelernt hat.
Um glücklich zu sein, weil er so gelernt hat. Wenn du aber jeden Tag deine Klimmzüge machst, dann sieht die Anpassung eben anders aus. In der Sportwissenschaft sagt man, use it or lose it. Wenn du es nicht benutzt, wirst du es verlieren. Und da der Dirk vermutlich schon länger keinen Liegestütz gemacht hat, dann hat er sie vielleicht auch verloren.
Ich meine, du hast natürlich auch einen ganz kritischen Blick aufgrund deiner professionellen Herangehensweise. Ne? Also mir wird hier jetzt schon zugetraut, ich muss zeigen, dass ich eine Liegestütze kann. Ich muss zeigen, dass ich eine Kniebeuge hinbringe. Ich habe das schon länger nicht hingekriegt. Also es ist natürlich so, da sitzt ein Mann mit dem fachlichen und geschulten Blick und der sieht natürlich relativ schnell, was zu tun ist. Jetzt gehe ich aber mal einen Schritt zurück und sage, weil das war auch vorhin eines einer deiner Gedanken, dass man erstmal schauen muss, wo stehst du? Ja, und auf dem Weg eben anfangen. Es macht ja keinen Sinn, dass ich mir jetzt vornehme, ich mache 60 Liegestützen, wenn das eben weit davon entfernt ist, was ich im Moment leisten kann. Also beispielsweise, ich gehe Fußball spielen einmal die Woche. Das sieht schon relativ schräg aus. Also das darf man sich nicht angucken und denken, das ist jetzt ein Sport, der da richtig stattfindet. Das ist ein Gehen und man spielt sich den Ball zu.
Ich wollte gerade sagen, das ist Fußball, ohne dass jemand rennt dabei.
Ja, im Prinzip, die Fähigkeit des schnellen Laufens bringt dir keine Vorteile, weil du darfst es nicht. Ne? Du darfst auch nicht über Kniehöhe den Ball spielen, also gibt es schon ziemlich viele Einschränkungen. Und die Gruppe, mit der ich da kicke, die ist zwischen, ich sag mal, so 50 und 80 Jahre alt.
Ah, das ist ja Weltklasse, oder?
Ja, ich bin einer der Jüngeren, also Nachwuchstalente in dieser Truppe. Ja. Ich habe noch Luft nach oben.
Aber das finde ich doch überragend. Guck mal, da kommen Menschen zusammen, ja, in deinem Alter, teilweise noch ein bisschen älter, und können eigentlich nach normalen Maßstäben, das klingt ein bisschen bescheuert, aber weißt du, was ich meine? Fußball mit Rennen geht nicht mehr und dann spielen wir halt Fußball ohne Rennen. Das ist doch sensationell. Also genau so eine Art und Weise, wo man sagt, so soll es doch eigentlich sein, weil so kultivierst du ja auch dieses ich treibe Sport, so gut es eben geht.
Ich bin allerdings von Jugendlichen schon gefragt worden, was macht ihr denn da? Also es war für die offensichtlich nicht so ganz zu definieren, welcher Beschäftigung wir da nachgehen, aber egal, ja. Ich glaube, man muss da auch ein gewisses Selbstvertrauen haben, auf Basis dessen, was einem eben zur Verfügung steht, wieder besser zu werden und vielleicht sich dann wieder auch in eine etwas schnellere Bewegung zu katapultieren, ja. Beispiel ist ja auch Gehen gegen Jogging, Nordic Walking, all diese Alternativen für Leute, die eben das ein oder andere Defizit zu verarbeiten haben. Was hältst du davon, Helge? Würdest du versuchen, die relativ schnell davon wegzubringen, auf ein höheres Niveau? Oder würdest du sagen, spiel mal weiter deinen Gehfußball und zieh zu, dass du die Torjägerkanone irgendwie erreichst?
Da muss man ganz klar unterscheiden. Es gibt zwei Ansatzpunkte immer, die man da hat. Der eine ist ja das Soziale, dass du eben durch diese Gruppendynamik dann eben hast, dass du soziale Kontakte hast, dass du Spaß hast an dieser Bewegung. Und Spaß ist ein entscheidender Punkt. Wenn du keinen Spaß am Training hast, wenn du keinen Spaß hast an der Bewegung, die man eben dann als Ziel setzt, dann wird es nicht funktionieren, zumindest nicht auf Dauer. Das Spazierengehen ist genauso legitim wie das Nordic Walking, wie das Gehfußballspielen. Hauptsache, man bewegt sich. Und wenn du dann aber sagst, naja, ich möchte nicht nur Gehfußball spielen, weil ich mich grundsätzlich bewegen möchte, sondern ich möchte stärker schießen, besser passen, besser den Ball annehmen können, spezifisch jetzt auf dein Gehfußball, dann müsste man das trainieren und dann könnte man das auch trainieren. Ne? Es muss ja nicht immer alles mit Krafttraining, Kniebeuge und Liegestütz zu tun haben, sondern Training ist ein breiter Begriff. Ich versuche, mich eben zu verbessern.
Und verbessern ist ja oft auch so ein bisschen, dass das einhergeht mit der Frage, kann ich Muskeln aufbauen und gleichzeitig Fett verlieren? Und wenn ja, wie schnell? Also wann sehe ich Erfolge?
Das ist der entscheidende Punkt, dass du Muskeln aufbaust, um Fett zu verlieren. Mhm. Wenn ich jetzt rein nur ins Kaloriendefizit gehe, ernährungstechnisch, also nehmen wir mal an, der Philipp sitzt jetzt hier, braucht 2000 Kilokalorien, um seinen Grundsatzbedarf
zu... Bin ja so ein energischer
zu,
Typ.
Zu erhalten. Mhm. Und du gehst jetzt ins Defizit, sagen wir mal 10-15% runter, also irgendwie 1850, dann wirst du abnehmen. Okay? Mhm. Wenn du jetzt aber dazu nicht trainierst oder in dem Rahmen hält, also das wäre jetzt noch eine gesunde Form des Abnehmens, diese 10-15% Defizit, weil es sehr langsam und kontrolliert stattfinden würde. Aber die Problematik eben mit der Muskelmasse stellt sich wieder, denn wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Crash-Diät gehe und sage, ich esse jetzt gar nichts oder ich trinke nur meine Shakes oder was es da alles für Diäten draußen gibt, aus meiner Sicht alles Quatsch, denn du verlierst bei jeder Diät so viel Muskulatur, die am Ende deinen Stoffwechsel wiederum mehr ausbremst und das macht das Thema einfach sehr kompliziert in der Hinsicht, dass ein Jojo stattfindet. Jojo-Effekt eben stattfinden wird. Also ohne Training, abnehmen ohne Training, ohne Bewegung, aus meiner Sicht ist ein absoluter Quatsch.
Was hältst du von der Abnehmenspritze?
Ja.
Die man ja auch dauerhaft wohl nehmen kann, um eben das Gewicht dann auch zu halten.
Also das ist ja relativ neu erstmal überhaupt auf dem Markt. Das funktioniert, das kommt ja aus der Diabetes-Forschung. Und setzt dann eben gewisse Hormone frei, die dann in deinem Körper eben so das Hungergefühl zügeln, die Verdauung verändern. Man spricht da vom Metabolensyndrom. Also wenn man übergewichtig ist, ist häufig der Stoffwechsel eben auch ausgebremst. Und dann kann das auch eine Möglichkeit sein, wenn man zum Beispiel Adipositas, also das Übergewicht als Krankheitsbild wirklich dann hat, dann kann das eine Möglichkeit sein, da rauszukommen. Aber auch hier, es ist nicht nur Spritze rein und ich nehme ab, sondern auch hier gibt es Ernährungspläne dazu und eben auch Bewegung. Und ansonsten wird es auch nicht verschrieben. Ne? Also ganz wichtig, ohne diese drei Säulen wird das einfach nicht funktionieren.
Ich finde es ja auch ganz spannend, wenn wir über das Thema Abnehmen, Kaloriendefizit sprechen. Ich muss ja erstmal dann auch wissen, wie viel nehme ich eigentlich zu mir? Also in welchem Verhältnis steht das? Ist ja auch so ein Trend tatsächlich. Ich sehe es bei mir in meinem persönlichen Umfeld, dass ganz viele jetzt so diese Tracking-Apps haben. Ne? Die tragen ein, was sie essen und haben erstmals in ihrem Leben. Und deswegen habe ich das auch mal so ansatzweise versucht, weil mich es einfach interessiert hat. Hättest du mich vor einem Jahr gefragt, wie viel Kalorien nimmst du am Tag zu dir? Oh, ich hätte gedacht, ja, irgendwas zwischen 850 und 5.500. Also ich habe gar kein Gefühl dafür gehabt, was sind eigentlich Kalorien, ja? Und wie viel nehme ich zu mir und wie viel davon muss ich weglassen, um in dieses Defizit zu kommen? Also das ist ja eigentlich mega sinnvoll, jetzt unabhängig vom Thema, willst du abnehmen oder nicht?
Absolut. Die Thematik ist normalerweise so. Wir haben als Kinder im besten Fall ein sehr gesundes Hungergefühl. Das bedeutet, ich esse genau das, was mein Körper braucht. Wenn ich jetzt als Kind, Jugendlicher den ganzen Tag Fußball gespielt habe mit meinen Jungs und habe, ich sage jetzt mal, 3000 Kalorien verbraucht, dann werde ich mittags, nachmittags, abends auch mehr essen wollen. Und vielleicht sagt mir mein Körper sogar, ich esse jetzt nicht nur das Brot mit Butter, sondern ich hätte gerne vielleicht noch irgendwie ein bisschen Fisch, Steak oder sonst irgendwas. Dann funktioniert der Körper eben noch. Ja. Wir als Erwachsene haben häufig eben diese Fähigkeit verloren. Und dann kommt total auch die Problematik der Industrie dazu. Die Lebensmittelindustrie spielt natürlich damit. Das heißt, wir essen häufig hochverarbeitete Lebensmittel, alleine auch die Softdrinks, die mir hier gerade ins Auge springen.
Alles zuckerfrei, was hier steht.
Dennoch werden da ordentliche Beisatzstoffe drin sein oder Süßstoffe drin sein, die natürlich einen Einfluss auf den Stoffwechsel haben. Und das verändert das Ganze. Mhm. Und auf einmal trinkst du nicht nur Wasser, wofür wir eigentlich gemacht sind, null Kalorien, sondern du hast eine Saftschorle, du hast eine koffeinhaltige Limonade oder ähnliches und auf einmal hast du 25 Gramm Zucker in dir, ohne es zu merken. Und das packt natürlich der Körper irgendwo rein.
So, und Zucker wiederum, Industriezucker allen voran, führt zu ebenfalls einem bekannten Phänomen in unserer Altersklasse, zu Bauchfett. Das ist ein Thema, wo ganz viele mit zu tun haben und wo viele auch sagen, wenn ich das Bauchfett einmal habe, dann werde ich es nicht mehr los. Was ist der effizienteste Weg, um beim Thema Bauchfett anzusetzen?
Also entweder man geht allgemein erstmal wieder in die Mehrbewegung rein, wie wir es eben besprochen haben. Wenn du es ganz gezielt machen möchtest, dann eben das, was du sagtest. Ich gehe mal, das macht jeder Ernährungswissenschaftler so, ich gehe mal 10 Tage notiere ich mal das, was ich an Lebensmitteln zu mir nehme, mache ein sogenanntes Ernährungstagebuch und dann schaue ich mal, wie viele Kalorien habe ich denn im Schnitt in diesen 10 Tagen am Tag. Und dann kann man eben auch messen, mit einer Uhr zum Beispiel, das ist einigermaßen genau. Man kann das natürlich auch genauer machen beim Mediziner, beim Sportmediziner, beim Hausarzt, einfach mal den Grundumsatz messen zu lassen, um zu sehen, wo stehe ich überhaupt? Wie viel Sprit gebe ich denn in meinen Körper rein und wie viel verbrauche ich? Und das Ganze ist dann eben plausibel und dann kann ich damit auch wieder arbeiten, wenn ich eben verlernt habe, rein nur auf meinen Körper zu hören.
Ich glaube aber, dass Helge vorhin was ganz Wichtiges gesagt hat. Ich bin zugegebenermaßen jemand, der mit dem Gewicht eigentlich sein ganzes Leben irgendwie schon so ein bisschen zu kämpfen hat. Ich habe bestimmt hunderte von Kilo in meinem Leben abgenommen, aber eben auch zugenommen. Mhm. Wieder, also dieser Jojo-Effekt ist mein ständiger Begleiter und Helge hat vorhin von den Kindern gesprochen, die eben dann essen, wenn sie Hunger haben.
Ja.
Und wenn ich mich mal darauf besinne, dass ich esse, wenn ich Hunger habe und auch nur das esse, was mein Hunger, wonach mein Hunger verlangt, dann nehme ich eigentlich automatisch ab, weil schön und lästig zugleich ist eigentlich der Faktor, dass du nach fast täglich, nach sozialem Umfeld schreist. Und es gibt eigentlich, du hast das beim Sport vorhin genannt, wie schön es ist, wenn du mit anderen Sport treibst, aber genauso schön ist es, wenn du mit anderen isst. Das heißt also, ich würde nie daheim jetzt ständig an den Kühlschrank gehen und mir da die Schokolade reinpfeifen. Das ist nicht das Ding. Sondern das Ding ist, dass ich gerne mit Leuten ausgehe, dass ich gerne esse, total, dass ich auch klar, dort dann gerne eine Vorspeise nehme. Naja, und Dessert ist auch noch ganz lecker dazu. Ja. Also ich esse nicht das, was ich wirklich brauche, sondern ich esse das, was die anderen essen. Und wenn eine Gruppe von Personen dabei ist, einer nimmt eine Vorspeise, einer nimmt eine Nachspeise, aber ich bin dann bei Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise dabei. Und das ist ehrlich gesagt mein Thema. Also Soziales einmal als Motivation, Sport zu treiben, aber eben auch als Motivation zu essen. Und dein Punkt vorhin mit den Kindern war für mich ein sehr, sehr gutes Vorbild oder ein Gedankenmodell, wonach man sich wirklich orientieren sollte. Das habe ich jetzt bei dir so ein bisschen mitgenommen. Ja, einfach nimm das, was du brauchst.
Diese Problematik stellt sich ja nicht nur dir, Dirk. Es ist ja das Gesellschaftliche, also das Leben findet ja statt in der Gesellschaft. Das hat man ja in der Corona-Pandemie gesehen, wie wir verkümmern, wenn wir die sozialen Kontakte nicht haben. Und das gesellschaftliche Essen macht natürlich auch viel mehr Spaß, weil es nicht nur Nahrungsaufnahme ist, sondern eben viel mehr drumherum bietet. Der Punkt ist, wenn du musst wissen, was du möchtest. Wenn du mit einem Sixpack durch die Gegend rennen möchtest, dann ist Essen gehen nicht drin. Wird nicht funktionieren. Denn du weißt nicht, was ist da drin, was für eine... Ja, da wird viel mit Soßen gearbeitet, mit Dressings im Salat und so weiter. Von wegen, ich esse hier meinen Fitnesssalat mit Hühnerbrust. Ja. Mhm. Da sind manchmal mehr Kalorien drin als sonst
ist
irgendwas. Ist auch
so ein Convenience-Food, ne? Ist genau ganz schwierig, oder?
Also selber kochen ist immer die Lösung. Ja. Dann weißt du, was drin ist. Und unverarbeitete Lebensmittel.
Das kann ich dir gut bestätigen. Als die Küchenmaschinen jetzt aufkamen, ich habe nie gekocht, habe ich angefangen, auch mal irgendwas zusammenzustellen, habe dann nach Rezept gekocht. Da habe ich gesagt, ey, sag mal, was hauen die denn da alles rein? Ja? Was ist denn da alles drin? Also, ich wusste gar nicht, was ich alles esse.
Die Kaloriendichte ist natürlich ein Riesenthema. Und wenn du essen gehst, klar, kannst du wählen zwischen dem, ich sag jetzt mal, Jägerschnitzel mit Pommes ist und einer Pfefferrahmsoße oder du nimmst dein Steak mit Brokkoli. Natürlich macht das einen Unterschied, ja. Das eine hat deutlich mehr Fett und mehr Kalorien, das andere hat ordentlich Protein und die Frage ist, was brauchst du, wie diszipliniert bist du dann dabei? Ich denke, wenn man ausgewogen leben möchte und das auch genießen möchte, das tue ich ja auch. Und wenn ich essen gehe mit meinen Freunden oder zur Eintracht ins Stadion gehe, dann schaue ich auch nicht auf die Uhr. Es ist dann ein sogenannter Cheat Day und dann ist mir alles egal in dem Moment, also bedeutet nicht, dass ich jetzt total ausraste, ja. Aber man kann das dann über die Wochen und über den Monat ausgleichen. Wenn ich natürlich in der Woche nicht nur ein Cheat Day oder im Monat 2, 3 Cheat Days habe, sondern der ganze Monat aus Cheat Days besteht, dann wird es nicht funktionieren, abzunehmen. Das ist genau die Thematik, ja.
Wir haben es vom Essen und wir hören auch immer wieder Nahrungsergänzungsmittel. Ich habe da so ein bisschen ein Thema mit, dass ich mir sage, naja, um meine Nahrung zu ergänzen, muss ich eigentlich erstmal wissen, was ich eigentlich zu mir nehme, um dann auch das richtige Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Momentan bin ich noch auf dem Niveau, dass ich sage, mein Nahrungsergänzungsmittel ist, was weiß ich, das Spaghetti-Eis. Aber das ist ja nicht unbedingt das Ziel des Ganzen. Also wie stehst du zu dem Thema Nahrungsergänzungsmittel?
Also Nahrungsergänzungsmittel sind ein Riesenmarkt. Das heißt, wenn du jetzt in den Supermarkt gehst alleine, von der Drogerie wollen wir gar nicht sprechen, es sind Regale voll mit Vitaminen, mit Mineralstoffen, mit Best-Ager-Produkten und so weiter. Aus meiner Sicht alles unnötig, alles eben nicht notwendig, wenn ich mich ausgewogen ernähre. Jetzt gibt es Ernährungsformen wie zum Beispiel der Vegetarier, der Veganer, dem fehlen gewisse Botenstoffe, vor allen Dingen die B-Vitamine oder grundsätzlich hier bei uns mit den Wintern das Vitamin D zum Beispiel.
Ja.
Da muss man sich dann eben die aktuellen Studienlagen mal ansehen und sehen, ja okay, gerade in den Wintermonaten täglich eine geringe Dosis Vitamin D zu supplementieren oder ich bin Veganer, Vegetarier und supplementiere dann eben die B-Vitamine. Das macht dann schon auf jeden Fall Sinn. Aber alles andere, Vitamin C und diese komplexe ABC.
Protein ist ja, ich sehe ja nur noch Protein plus Sachen. Irgendwo.
Ja, das ist wieder Wahnsinn. Was anderes, ne? Aber jetzt erstmal nur von diesen Supplementen rein, was Gesundheit angeht, das nimmt der Körper häufig auch gar nicht auf und ist vollkommen unnötig. Es ist ein reines Marketing und spielt mit dem Kopf, ich möchte nicht krank werden, deswegen pfeife ich mir irgendwas rein. Das andere wiederum sind dann die Proteinshakes beispielsweise. Da ist die Frage, wie nehme ich sie eben zu mir? Nehme ich sie zusätzlich, weil sie mir gut schmecken und haue mir nochmal ein paar Kalorien drauf? Oder ersetze ich dadurch eine Mahlzeit beispielsweise, weil ich Körperfett reduzieren möchte? Dann könnte das ein Weg sein, denn proteinreiche Ernährung ist der Schlüssel, um Körperfett zu reduzieren. Ein anderes Thema ist, wenn ich viel Muskulatur habe. Also wenn ich jetzt hier sitze mit einem Grundumsatz von fast 3000 Kilokalorien am Tag, dann müsste ich schon sehr, sehr viel essen. Und manchmal bist du dann 4-5 Mal am Tag essen. Wenn du dir die Fitnessjungs anguckst mit ihren Tupperwaren und ihrem halben Hähnchen, was da drin ist, was sie da einmal wegnaschen und der Harzer Käse, dann weißt du warum. Sie gehen eben nicht essen, sondern sie wollen nur den Proteinstoffwechsel nach oben schieben. Mhm. Aber das ist halt unangenehm, beziehungsweise für viele eben nicht umsetzbar oder sie wollen das nicht umsetzen. Also greift man dann zum Shake und sagt, okay, nach dem Training decke ich den Bedarf der Proteine eben mit Supplementen.
Und umsetzbar ist es ganz besonders schwierig, Thema Fitness, Thema Sport, auch Ernährung mit einem stressigen Job. Wie kombiniere ich das am besten? Wie kann ich sicherstellen, dass mir das nicht permanent dazwischen schießt? Beispielsweise, wenn ich viel unterwegs bin.
Das ist auf jeden Fall eine Thematik, die mich als Personal Trainer sehr beschäftigt, denn da geht man individuell rein, da macht man einen Wochenplan, da schaut man, wo sind denn Zeitfenster? Kann ich morgens schon direkt ein paar Übungen machen, zumindest um die Mobilität, um den Stoffwechsel anzuregen, um das Sitzen auszugleichen? Kriege ich Bewegung in den Alltag rein? Beispielsweise, ich muss mit der U-Bahn fahren, gehe ich eine Station vorher raus und laufe den Rest. Also ich versuche Kalorien vermehrt über den Alltag zu verbrauchen. Das ist der eine Punkt. Im stressigen Alltag ist es immer die Frage, also keiner arbeitet 24/7. Es gibt die Zeitfenster, wo man dann im Bett liegt, auf dem Sofa sitzt oder irgendwas macht. Und wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, oh, ich habe echt keine Zeit gehabt fürs Training, die Hausaufgaben, ich habe es nicht geschafft. Und im dritten, vierten Satz erzählt er mir, Helge, hast du übrigens die neue Sendung auf Netflix gesehen? Dann sage ich, da stimmt doch irgendwas
erwischt.
Nicht. Ja, erwischt. Ja. Also man muss wirklich mal gucken, wie viel Zeit verdödel ich mit dem Handy, mit dem Tablet, surfe im Internet rum. Das ist auf jeden Fall eine Thematik, dass man sein Zeitmanagement optimiert und das, egal bei welchem Job, geht immer.
Und wenn man viel unterwegs ist im Job, und das kenne ich von mir tatsächlich auch, ich gucke immer relativ schnell, wenn ich weiß, in dem und dem Hotel bin ich, wo und wie kann ich da Sport machen? Also gibt es da irgendwie Laufstrecke in der Nähe, gucke ich zwar immer, mache ich aber eh nicht, aber ich habe ganz oft das Thema dann beispielsweise Hotel-Gym und da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, deswegen will ich dich da jetzt nochmal drauf ansprechen. Jetzt darfst du richtig schön einmal abhaten gegen die Hotel-Gyms dieser Welt, weil die, und das ist auch meine Erfahrung, machen es einem nicht einfacher, wenn man unterwegs ist, effizient zu trainieren.
Also an alle Hoteliers da draußen, nehmt euch doch mal einen Sportwissenschaftler, einen Trainer und besprecht mit ihm den Inhalt eines ordentlichen Gyms. Also du kannst in dem kleinsten Raum wirklich ein tolles Equipment reinbringen, mit dem man was anfangen kann. Aber diese klassischen Gyms, wir haben sie vielleicht jetzt alle vor Augen, steht irgendwie ein altes
Laufband.
Fahrrad drin und ein Laufband
ja.
Und dann so ein paar Hanteln, wo es nicht mehr zwei Sätze zu gibt, weil irgendwas laufen gelernt hat und es ist nicht komplett. Das macht natürlich überhaupt keinen Spaß, sich da zu betätigen. Bevor ich in so einen Raum gehe, mache ich es lieber im Hotelzimmer auf dem Balkon oder dann draußen auf der Wiese mit meiner Matte und Körpergewichtsübung. Ist deutlich effektiver als so ein Schmarrn. Aber es gibt auch Ausnahmen. Ich habe auch schon wirklich tolle Gyms gehabt. Da sind dann aber auch scheinbar Profis reingegangen, die sich mit der Thematik auskennen oder vielleicht auch selber schon mal eine Stange Eisen in der Hand hatten.
Wir haben es am Anfang angesprochen, du warst oder bist bundesweit auch bekannt geworden durch TV-Auftritte, als du versucht hast, aus Couch-Potatoes Menschen zu machen, die A, Gewicht verlieren, aber die B, vor allen Dingen ein anderes Körpergefühl haben und die dabei bleiben. Gibt es aus dieser Zeit so eine Motivation, gibt es eine Geschichte, die dir hängen geblieben ist, irgendeine Vita von denen, wo du sagst, der hat es geschafft, der hat es genau richtig gemacht und zwar weil?
Also die Jungs waren natürlich ein extremer Fall von ernährungstechnisch hat da sehr viel nicht gepasst. Da ist sehr viel Zucker den Alltag reingeflossen und Alkohol, teilweise noch sehr viel geraucht worden und ähnliches. Also da ist einfach die Performance Voraussetzungen waren sehr, sehr schlecht.
Sonst wären sie nicht da gewesen wahrscheinlich, ne?
So sieht's aus. Ja. Das Ganze ist natürlich eine Sendung gewesen, die so ein bisschen mit dem Augenzwinkern auch betrachtet wurde. Das heißt, sie sollte ja unterhalten und auch Spaß machen. Und die Jungs sind kernige Jungs, sie sind Handwerker, die stehen mit zwei Füßen im Leben und sagen, ich bin der geilste Typ, ich bin ein echter Mann. Und als ich dann mit ihnen dann mal kurz 200 Meter laufen gegangen sind, hat der Erste sich übergeben müssen, weil irgendwie alles rauskam. Und dann wurden sie konfrontiert, eben auch das, was wir eingangs besprochen haben, mit einem Labortest. Da wurde das Blut gecheckt. Die Jungs waren um die 30, etwas drunter damals, wurden aber teilweise biologisches Alter über 40 geschätzt. Wow, okay. Also ein Parameter aus Blutwerten, aus Körperzusammensetzung und Bewegungsprofil. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Das hat die Jungs schockiert. Das bedeutet, na, im Zweifel gibst du 20 Jahre früher den Löffel ab. Möchtest du das? Die haben alle Kinder gehabt und so weiter. Und auf einmal hatte ich sie und es gab einen Catch. Und dann haben wir gesagt, so, ihr seid echte Männer, hier ist eure Aufgabe, wir machen in einem halben Jahr einen Cross-Triathlon. Und die haben gesagt, okay, wie soll das denn funktionieren? Es hat funktioniert, denn man kann mit Training alles verbessern. Und ich weiß auch bis dato, wir halten noch ein bisschen Kontakt, dass der eine oder andere dem Sport auch treu geblieben ist. Bei einigen hat es nicht funktioniert, aber grundsätzlich hat das auf jeden Fall einen Einfluss genommen auf ihr Leben. Und das ist das Entscheidende. Wenn man eben anfängt mit dem Training und merkt, das tut mir gut, der Alltag fällt mir leichter, ich habe mehr Energie und so weiter, dann wirst du in die alten Muster eher weniger zurückfallen wollen.
Ich glaube, ich will jetzt mal ein bisschen raus aus der Rolle dessen, der eben hier der Sportverweigerer ist, bin ich überhaupt nicht. Ich nehme das sehr, sehr ernst und ich finde auch die Tipps, die du gibst, sehr, sehr gut und vor allem auch im Alltag umsetzbar, zum Beispiel mit dem körpereigenen Gewicht zu trainieren. Das kannst du überall machen, das kannst du in jedem Hotelzimmer machen, das kannst du in jeder Mittagspause am Arbeitsplatz in der Regel machen. Also du kannst da viel mehr tun, als man vielleicht wirklich dann am Ende wahrnimmt. Für mich ist ganz wichtig das Thema Motivation. Wenn Phil mit seiner Uhr anfängt, ist ja auch Motivationsthema mit seinem Schrittzähler. Das ist ja, es geht darum, irgendwo sich Ziele zu setzen und die Ziele zu erreichen. Und wenn ich jetzt an das Thema Personal Coach denke, ist für mich das Wichtigste an diesem Personal Coach, dass er mich eben tagtäglich motiviert und an das erinnert, was ich auch in der Lage bin zu erreichen. Du hast es ja eben wunderbar geschildert von den Jungs dort, die dann eben in der Lage waren, Dinge umzusetzen. Da haben sie nicht mal von geträumt. Also ich glaube, es geht richtig viel, auch noch in einem Alter, das schon eine gewisse Reife beinhaltet, dass man da auch noch was erreicht. Und ich glaube, da muss der Personal Coach ansetzen und wirklich die Ressourcen freimachen.
Absolut, Dirk. Es gibt ja auch Studien mit 90-Jährigen, die sich in ihrer Maximalkraft um mehrere 100% verbessern können. Also das Alter ist eher zweitrangig. Ja, man muss anfangen eben zu trainieren. Und als Trainer ist es deine Verantwortung, die Leute eben zu motivieren, bei der Stange zu halten, ihnen eben eine Orientierung auf dem Weg zu geben. Ein konkretes Ziel. Wenn du jetzt anfangen würdest, dann würde ich sagen, okay, deine Hausaufgaben sind Bewegung X, Y und Z und das machst du eben jetzt jeden Tag und wenn du es gemacht hast, schickst mir ein Foto, dass du es gemacht hast. Und das wird sich relativ schnell einstellen und irgendwann braucht man dieses Händchenhalten dann auch gar nicht mehr, denn es findet alleine statt. Und bei dem Schritt ist der Philipp zum Beispiel schon, er guckt halt, wo ist meine Laufstrecke, wo ist mein Gym. Er hat halt Lust, sich zu bewegen. Er spürt nach einer Reise, ich habe jetzt Bewegungsdrang.
Ich bin beim Phil noch ein bisschen skeptisch, einen Schritt weiter. Ob das Gucken allein reicht. Also ich gucke auch ständig im Baumarkt, was es da an schönen Werkzeugen zu kaufen gibt, aber bin absolut kein Heimwerker.
Ich mache das ja sogar schon vor der Reise, indem ich im Flugzeug aufstehe, um noch meine Schritte zu machen. Ja. Jetzt hatten wir aber so ein paar Themen und ein paar Übungen, auch die wir schon angesprochen haben. Wenn du eine Übung nur empfehlen könntest, wo du sagst, das ist die, die sollte eigentlich jeder machen können, und die bringt auch tatsächlich was, von egal, ob es jetzt Liegestütz oder Kniebeuge ist. Was wäre die eine Übung, wo du sagst, wenn ihr nur eine macht, macht die?
Also es gibt die sogenannten Herkules-Übungen oder Grundübungen im Kraftsport. Das ist zum Beispiel die Kniebeuge. Natürlich gehört auch Push dazu, Liegestütz, aber Kniebeuge ist grundsätzlich etwas. Ich habe einen Stuhl, ich setze mich an die Kante und stehe von dem Stuhl eben mehrfach auf und setze mich hin, ohne die Hände zu benutzen, ohne Hilfestellung. Dann kann man eben ja, schauen, wie oft schaffe ich es zum Beispiel in der Minute, hoch und runter, sauber, ohne Schwung. Und das könnte beispielsweise eine ganz simple Übung sein, zu sagen, okay, ich mache jetzt meine Minute Kniebeuge, mache eine Pause und wiederhole das Ganze. Und schon fange ich an zu trainieren und du wirst merken, wenn ich das jetzt alle 2 Tage mache für 3 Wochen, dann wird der Ausgangspunkt eben deutlich leichter fallen am Ende.
Und Helge, ich habe das aufgesaugt von dir und was ich auf jeden Fall schon mal suche zu Hause ist ein Stuhl.
Den wirst du finden.
Und dann werde ich wirklich anfangen und nicht 1 Minute, 2 Minuten setze ich mir zum Ziel, wirklich so viele Liegestützen oder so viele Aufstehvorgänge vom Stuhl hinzukriegen in 2 Minuten, wie es nur geht. Was haben wir sonst mitgenommen aus dieser wertvollen Zeit mit Helge Thorn? Wir haben, zumindest für mich ist das wichtig, haben mitbekommen, dass es wirklich Sinn macht, eine Routine im Alltag der Bewegung zu entwickeln. Also dort, wo du es kannst, was einzubauen. Dann hat er was gesagt, was ich ganz, ganz bemerkenswert fand. Er hat gesagt, du hast genau die Fähigkeiten, die du abrufst. Und du musst diese Fähigkeiten immer mal wieder abrufen, um deine Fähigkeiten nicht zu verlieren, quasi das zu verlernen, was du eigentlich schon verinnerlicht hast. Und dann gab es noch was, was vor allem für Bewegungsmuffel ganz, ganz wichtig ist, die immer sagen, na, ich hatte da keine Zeit und da kam dies dazwischen und ich habe ja so wahnsinnig viel zu tun und bin so im Stress. Zeitmanagement optimieren, ganz, ganz wichtig, und Bewegung als Selbstverständlichkeit in den Alltag integrieren. Helge, herzlichen Dank, ich habe was gelernt von dir.
Wir haben alle was gelernt, tatsächlich. Aber du kommst uns nicht hier raus aus diesem Studio, ohne den Menschen da draußen noch was an die Hand zu geben. Und das Ganze wird wie immer bei uns wunderschön entsprechend eingeleitet und eingeläutet von unserem Musikliebhaber Dirk mit seinem Lieblingsinstrument, dem Jagdhorn. Und wann immer das Jagdhorn ertönt, heißt es, es ist Zeit für das Legendenmotto. Helge, was hast du mitgebracht für die Menschen da draußen?
Also es gibt ja viele Vorbilder, viele sportliche Vorbilder, die sehr weise Sprüche von sich geben haben. Ja. Aber ein Spruch, der mir eben, der mich immer wieder begleitet und den ich sehr passend finde, Schopenhauer, geht eher schon in die Philosophie.
Ach, guck an.
Die Kraft kann man wie den Verstand unendlich erweitern.
Oh, mein lieber Mando. Da haut der Helge aber nochmal einen raus. Also Helge, es ist wirklich beeindruckend, ich werde es auch nicht vergessen, wir werden es alle nicht vergessen, was wir gelernt haben von den Halbzeitlegenden, bei den Halbzeitlegenden, für Halbzeitlegenden.
Genau. Dankeschön. Danke, vielen Dank, dass du da warst und ihr könnt den Mann natürlich buchen, ihr könnt ihn besuchen in den sozialen Netzwerken. Also guckt euch das Ganze mal an bei Helge Thorn. Da sind wir natürlich auch, wir Halbzeitlegenden. Ihr findet uns bei Instagram, bei LinkedIn, bei Facebook. Wir haben jetzt einen wunderbaren WhatsApp-Kanal. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken, den Haken zu setzen, sprich unseren wunderbaren Podcast zu abonnieren. Und Dirk, ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche, oder?
Auch nächste Woche wird es wieder legendär. Halbzeitlegendär.
Bis dahin und lieben Dank, lieber Helge.
Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.